Wer mitlesen möchte, der Predigttext für heute, der steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Verse 39 bis 56. Ich lese das mal vor. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe, und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach: Gepriesen bist du unter den Frauen, und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe, und selig bist du, die du geglaubt hast, denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilands, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit wird von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Und Maria blieb bei ihr etwa 3 Monate. Danach kehrte sie heim. Ups, da fällt mir doch ein Helfen runter, ja? Dieser Text, ich sage mal und wage die These, wenn wir keinen anderen Text hätten aus der Bibel außer diesen, würden wir trotzdem wesentliche Eigenschaften Gottes aus diesem Text rausziehen können. Und ich werde den Beweis dafür antreten, denn ich werde den jetzt mit euch zusammen durchgehen. Der Text ist bekannt unter dem Magnifikat, der Lobgesang Marias, besonders hochgehalten natürlich in der katholischen Kirche, wo es sich mehr um Maria dreht und weniger um das, was sie sagt. Wir wollen uns angucken, was in diesem Text uns begegnet über Gott und was wir lernen können über Gott. Zunächst ganz am Anfang, die Vorgeschichte ist euch nämlich anbekannt. Zacharias und Elisabeth, beide hochbetagt, kriegen einen Sohn, nachdem der Engel es angekündigt hat und Zacharias das nicht glauben konnte und dafür dann die ganze Zeit stumm blieb während der Schwangerschaft. Und kurz darauf, nachdem das angekündigt war, kommt der Engel Gabriel eben zu Maria und kündigt ihr an, dass sie den Heiland gebären wird, dass sie schwanger werden wird durch den Heiligen Geist und dass Gott sie ausgesucht hat, damit sie den Retter dieser Welt auf die Welt bringt. Und der Engel sagt ja, und guck, das wird schon passieren, und stell dir vor, selbst Elisabeth, die ist schwanger geworden, obwohl sie doch alt und hochbetagt ist, und daraufhin macht sich eben Maria auf, um sie zu besuchen. Und sie kommt als eine, die in Gottes Willen für ihr Leben eingewilligt hat. Sie kommt so zu Elisabeth und das scheint auszustrahlen. Denn Elisabeth und vor allen Dingen der noch ungeborene Johannes reagieren sofort auf diesen Gruß von Maria. Ich finde das spannend. Warum hüpft das Kind in Elisabeths Bauch? Einige Verse vorher lesen wir, dass Johannes schon im Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt sein wird. Und hier zeigt sich die Zuverlässigkeit von Gottes prophetischer Verheißung an Zacharias durch den Engel Gabriel. Denn hier sehen wir, dass das Kind hüpft, weil wenn irgendeine Stimme kommt, würde es nicht unbedingt hüpfen, weil diese Verheißung eintrifft. Er wird mit dem Heiligen Geist erfüllt und ebenso seine Mutter. Und sie reagieren drauf. Und Elisabeth redet prophetisch, obwohl sie über das Kind von Maria noch überhaupt gar nichts wissen kann. Denn ohne Facebook, Twitter und E-Mail reisen Nachrichten von Nazareth ins judäische Bergland nun einmal nicht schneller als die Person, die diese Nachrichten überbringt. Und ganz vermutlich war Maria sowieso erst ganz am Anfang ihrer Schwangerschaft durch den Heiligen Geist zu sehen, war wohl noch nichts. Von daher ist es nur möglich gewesen, dass Elisabeth das vom Heiligen Geist offenbart bekommen hat, so wie der Heilige Geist in uns auch von Zeit zu Zeit Dinge offenbart, die wir nicht wissen können und die nur er weiß. Und jetzt wollte ich gerne mit dem zentralen Punkt anfangen, nämlich das, was Maria betet als Lobgesang. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilands, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Und wir können aus diesen paar Versen schon lernen, was zentral ist, nämlich, wenn wir Gott loben, meine Seele erhebt den Herrn, ist ja nichts anderes, als dass wir Gott loben, dann werden wir Freude erleben und uns freuen an Gott, unserem Retter. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Wenn ihr schlecht drauf wart, wenn ihr bedrückt wart, dass ihr euch bewusst entschieden habt und gesagt, trotzdem und jetzt erst recht, ich lobe Gott, ich danke ihm für all das Gute, was trotzdem in meinem Leben ist. Ich fange an, Lobpreislieder zu singen. Und vermutlich, wenn ihr das gemacht habt, werdet ihr erlebt haben, dass sich eure Stimmung verändert und dass Gott darauf reagiert, indem Freude ausgelöst wird in euch. Mein Geist freut sich Gottes meines Heilands. Wenn wir Gott danken, wenn wir ihn loben für das, was er ist und wie er ist, dann kann das eigentlich nur Freude auslösen. Was steht hier noch? Er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Was lernen wir von Gott? Gott sieht uns, jeden von uns. Er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen, so lobt Maria ihn. Denken wir vielleicht aus unserer heutigen Sicht, wieso? Maria ist doch gar nicht niedrig. Das ist doch die Frau, die Jesus geboren hat. Das ist doch eine wichtige, von Gott auserwählte Person. Aber das wusste sie ja nicht. Zu dem Zeitpunkt, als der Engel Gabriel zu Maria kommt, da war sie ein einfaches, schlichtes Mädchen aus Nazareth. Nazareth, einem kleinen Kaff, kann man wirklich sagen, circa 200 bis 250 Einwohner damals. Und das ist so, als wenn in heutige Zeit übertragen, Gott Christine Müller in Klein-Kleckersdorf besucht. Ja? Von der keiner was weiß und auch sonst niemand irgendwie. Niemand wusste irgendwas Spezielles über Maria. Sie war ein ganz normales Mädchen aus dem Volke. Weder bekannt noch berühmt, noch irgendwie staunenswert, noch konnte man irgendwie sagen, boah, die hat aber schon eine begeisternde Vergangenheit und da hat Gott schon früher gewirkt im Leben und da ranken sich Legenden drum, das weiß keiner. Das berichtet uns die Bibel nicht. Also ein ganz simples Mädchen. Ein Mädchen aus einem kleinen Nest in einem kleinen Land auf dieser Welt. Und das ist das, was wir für uns übertragen können. Er sieht auch uns, auch wenn wir denken, wer sind wir denn? Ich bin noch völlig unbedeutend. Stefan Novak aus Lüneburg, Pia aus Lauenburg, Guido, wer sind wir schon? Aber Gott sieht uns. Und das wird in diesem Text ganz deutlich. Er sieht die Niedrigkeit oder unsere vermeintliche Niedrigkeit an. Er sieht uns, er hat uns im Blick und er vergisst uns nicht und wir sind nicht unbedeutend für ihn, weil er uns liebt. Maria lobt weiter, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Jetzt klingt das banal, wenn ich sage, ja, hier lernen wir über Gott, dass er mächtig und sein Name heilig ist. Steht doch da. Was heißt das denn konkret? Die Betonung, dass Gott mächtig ist, klingt für uns als Christen, die wir mit der Bibel entweder groß geworden oder zumindest so weit bekannt sind, dass wir lange, lange und oft drin gelesen haben, erstmal, naja, ist doch klar, Gott ist mächtig. Das bedeutet, er ist in der Lage, alles zu tun, was er sich vornimmt, und er ist nicht zu schwach, seinen Willen durchzusetzen. Er kann, wenn er will. Und nichts und niemand kann ihn daran hindern, das zu tun, was er beschlossen hat. Und das ist es, was wir uns vielleicht immer wieder klar machen müssen in unserem Alltag. Dass wir nicht nur sagen, ja, Gott ist mächtig, sondern wir können und dürfen wissen, Gott ist in der Lage, das zu tun, was er beschlossen hat. Er ist nicht zu schwach, das durchzusetzen, was er tun will. Und wenn er etwas tun will, dann wird er es tun. Nichts und niemand kann ihn jemals daran hindern. Und so hat er beschlossen, hier eine junge Frau aus dem Volk Israel auszuwählen, dass sie den Messias auf die Welt bringt. Aber wir haben ja nicht nur den Versteil, der da mächtig ist, sondern und dessen Name heilig ist. Und das ist eine Verbindung, die ganz, ganz wichtig ist. Mächtig und heilig. Wir müssen erstmal definieren, was heißt heilig in diesem Zusammenhang? Was kann das bedeuten? Manchmal ist ja auch der Duden eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich habe im Duden nachgelesen und eine Definition gefunden zum Thema heilig. Heiligkeit heißt, im Unterschied zu allem irdischen, göttlich vollkommen und daher verehrungswürdig. Und ich habe dazu ergänzt, heilig heißt auch rein, wahrhaftig, frei von jeder Bosheit. Wie gut also, dass Gott nicht nur mächtig ist, sondern auch heilig. Wenn Gott nur mächtig wäre, dann müsste ich wirklich Angst vor ihm haben. Weil ich mir, seiner Absichten mir gegenüber, nie sicher sein könnte. Er aber mächtig genug ist, alles mit mir zu machen, was er sich vornimmt. Er könnte schlimme Dinge mit mir machen, die ich nicht will. Aber Gott ist mächtig und heilig. Und das ist eine gute Botschaft. Unser Gott ist nicht nur stark und kann alles tun, was er will, sondern das, was er will, ist immer rein, wahrhaftig, vollkommen und frei von jeder Bosheit. Und immer aus Liebe zu uns. Und das finde ich eine geniale Botschaft, sich das klar zu machen. Gott ist nicht nur mächtig, er ist auch heilig und beides zusammen ist untrennbar und gehört zusammen. Mehr als, wie sagt man, Pech und Schwefel. Und so wie unser Gott an Maria große Dinge getan hat, wahrhaft große Dinge getan hat. Denn wir wissen, was passiert ist. Maria hat den Retter dieser Welt getragen. So will Gott natürlich in einem bescheideneren Rahmen an uns und mit uns große Dinge tun. Und wir können wissen, das, was er vorhat, das kann er durchsetzen, das wird er durchsetzen. Er ist mächtig genug, das zu tun. Und es ist gut, was er vorhat, weil er ist ja auch heilig, rein, frei von jeder Bosheit. Wenn Gott sich was vorgenommen hat, dann wird er große Dinge mit uns tun und an euch und an mir und durch uns. Und er wird sie durchsetzen, weil er sich dazu entschlossen hat. Und wenn wir wissen und Gott uns vielleicht Dinge zeigt, die er mit uns vorhat, kann ich jedem von euch empfehlen, schneidet euch von der Haltung Marias eine Scheibe ab. In Vers 38, der unmittelbar vor dem Text folgt, den ich lese, sagt Maria auf die Ankündigung des Engels, was Gott Großes mit ihr tun will: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und diese Haltung würde ich mir für mich selber immer mehr wünschen und auch für uns. Ist dir der Unterschied zwischen diesem einfachen Mädchen Maria, die diese Haltung hatte, und dem Zacharias, dessen Haus sie ja gerade besucht, könnte gravierender nicht sein? Er, ein Priester Gottes im Tempel, der von Gott ganz viel wissen müsste, der die Schriften gut und wahrscheinlich besser kennt als Maria, sagt zum Engel: Wie soll denn das passieren? Wir sind beide ziemlich alt, und zweifelt und muss dafür stumm bleiben. Und Maria demütigt sich unter Gott und sagt: Ja, mir geschehe so, wie du gesagt hast. Wenn du das beschlossen hast und mir schon einen Engel vorbeischickst, das wird passieren, so wie du gesagt hast. Und von dieser Haltung kann ich uns allen mehr wünschen. Vers 50. Seine Barmherzigkeit wird von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Wer ist denn das? Wer fürchtet Gott? Hoffentlich wir. Fürchten nicht im Sinne von Angst haben, aber fürchten im Sinne von ernst nehmen. Denn wir müssen uns klar machen, wer uns gegenübersteht. Gott, der mächtig ist und heilig ist, der die Macht und den Willen hat, das durchzusetzen, was er tun will, ist unser Gegenüber. Und oft genug erlebe ich das, vielleicht auch bei mir selber manchmal, dass wir diskutieren. Ja Gott, aber ehrlich gesagt, nee, ich kann nicht, ich will nicht, ich traue mir das nicht zu, ich glaube, ich sollte nicht. Und Gott ernst nehmen heißt: Ja Gott, wenn du das sagst, dann mache ich das. Aber das Gute ist, er weiß, dass es uns nicht immer gelingt, gehorsam zu sein in allem, dass wir hinfallen auf unseren Weg mit ihm, dass wir uns hin und wieder zur Seite wenden. Aber seine Barmherzigkeit ist da. Seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er ist barmherzig mit uns, weil er kennt ja unser Herz. Er weiß, dass wir grundsätzlich mit ihm leben wollen. Er ist für uns und mitfühlend. Und er zeigt Verständnis für uns und unsere Not. Und er ist auch nachsichtig, wenn wir mal auf den Weg, den wir mit ihm gehen, hinfallen. Und er hat Mitgefühl, wenn was schief läuft, und hilft uns wieder auf. Er straft uns nicht, sondern er hilft uns auf und sagt: Komm, steh auf, geh weiter. Du weißt, was dir gesagt ist. Geh weiter. Und ich finde es, wir haben schon jetzt in diesen wenigen Zeilen, die ich ausgelegt habe, ich finde es staunenswert, was uns da für ein Gott begegnet, in diesen wenigen Versen. Und das ist es, was ich so spannend finde, dass auch ein ganz normaler Text, das ist der Predigttext, der heute auch in der evangelischen Kirche dran wäre, vollsteckt von Schätzen, die wir mit Gott heben können. Vers 51, er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihrem Herzen Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Das war 51 bis 53. Was lernen wir über Gott? Er greift aktiv in das Geschehen dieser Welt ein. Er übt Gewalt heißt nicht irgendwas mit Aggressionen, sondern er herrscht. Er übt Gewalt, er herrscht. Und er richtet sich gegen die, die stolz auf sich selbst sind, auf ihr Können, ihre Macht, ihre Bildung, ihre Gewalt. Denn das ist nichts anderes als was das Wort hoffärtig meint. Hoffärtig, das ist ein altes Wort, das kennt heute kaum einer mehr, es sei denn, es steht in der Lutherbibel. Das heißt ein bisschen so wie hochfahrend. Ich bin hier irgendwer. Ich bin der Tolle. Ich bin der Supertyp. Ohne mich läuft hier sowieso gar nichts. Und immer wieder, im Großen oder Kleinen, sorgt Gott dafür, dass das, was wir dort denken über uns, wie toll wir denn sind, vor unseren Füßen zerbröckelt und zerbröselt und zerstreut wird. Dieser Vers sagt uns, dass Gott diejenigen erschüttert, die stolz sind, und er handelt direkt. Das können wir lernen von Gott über ihn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron. Das heißt auch nichts anderes, als Gott nicht oben im Himmel sitzt und zuguckt, was hier passiert, und sich denkt, naja, lass sie mal machen, sondern er greift direkt in das Weltgeschehen ein. Das hat er immer wieder getan. Man denke an den Pharao, dessen Herz er so dermaßen verstockt hat, dass er am Ende eine tiefe Niederlage einstecken musste, weil seine gesamte Armee, die er auf die Jagd nach Israel geschickt hat, im Roten Meer ertrunken ist. Weil er war so stolz und dachte, er könne durch dieses Meer, es war ihm wahrscheinlich völlig egal, denkt, ja gut, hä, wieso steht das? Na gut, ich fahre da jetzt durch, ich werde es kriegen. Der hat überhaupt nicht nachgedacht. Er dachte, er wäre der Größte. Und Gott hat ihn vom Thron gestoßen. Die Philister, die Israel so zugesetzt haben, Israel gibt's heute noch. Die Philister sind Geschichte. Er hat sie vom Thron gestoßen. Alexander den Großen, er und seine Nachfolger, die vier Könige, die hinterher geherrscht haben und Israel sehr zugesetzt haben. Das war die Zeit zwischen dem letzten Propheten und dem Auftreten Jesus. Das ist die sogenannte Makkabäerzeit, wo auch im Tempel Götzendienst betrieben wurde und da eine Zeusstatue aufgestellt werden sollte und alles. Gott hat sie hinweggefegt und von ihrem Reichen ist nichts nachgeblieben. Das Römische Reich, das Israel zur Zeit Jesu besetzt hatte, die Gemeinde Gottes hat es überwunden. Und am Ende stehen wir da und ein römischer Kaiser kriegt eine Vision: In diesem Zeichen wirst du siegen, das Zeichen des Kreuzes, und das Römische Reich wird christlich. Nun mag da vieles nicht Gutes passiert sein in der Vergangenheit dazwischen, aber erstmal die Tatsache, dass die verfolgte Gemeinde Gottes, die unter Nero viele, viele Tote zu beklagen hatte, Märtyrer noch und nöcher, sie hat das Römische Reich überwunden. Gott hat es vom Thron gestoßen und den Kaiser mit dazu. Immer wieder hat Gott dies geschehen, auch aus der aktuellen Geschichte, aus der aktuellen deutschen Geschichte sei uns vor Augen geführt. Adolf Hitler in seinem Wahn wollte Gottes Volk ausrotten, hat 6 Millionen Juden umgebracht und das Ende seiner Herrschaft war endgültig, vernichtend und unzweifelhaft. Gott hat ihn vom Thron gestoßen. Und immer wieder hat er die Niedrigen aufgerichtet. Das ist am Volk Israel in der Geschichte deutlich zu sehen, dass er trotz aller Bedrängnis immer und immer und immer wieder bewahrt hat. Sechstagekrieg ist euch ein Begriff? Ein kleines Volk gegen 5 arabische Staaten. Menschlich gesehen, das war es Israel. Aber Gott selber hat die Niedrigen aufgerichtet und hat dafür gesorgt, dass sein Volk bestehen bleibt. Und das ist ein Prinzip bei Gott, dass er die Niedrigen erhebt. Nicht nur Völker, sondern auch Menschen, die von sich selber nicht groß denken und nicht denken, Wunder, was, wie toll sie sind, sondern sich selbst realistisch in ihrem Verhältnis zu Gott einschätzen, Das sind die Leute, die Gott sich immer wieder rauspickt und sagt, du, du. Wie oft ist es so, nehmen wir mal ein Beispiel, es wird in einer Gemeinde, es gibt einen neuen Dienst, der gegründet wird. Und es gibt Leute, die sagen, ach, ich sehe mich da schon als Leiter. Ich glaube, das soll ich machen. Gott wird es tun. Und Gott kommt auf irgendjemand anderen zu, der sich weder darum gedrängt hat, sondern nur gesagt hat, Gott, ich kann es mir vorstellen, wenn du mich da haben willst, ich glaube, ich könnte das machen. Aber es ist in deiner Hand. Und Gott wählt genau den. Und nicht die, die sagen, ich sehe mich schon als Leiter, ich glaube, das mache ich. Nein, da sieht Gott das Herz und sagt, du nicht. Der, der demütig ist, der die richtige Haltung hat, der meine Ehre sucht und nicht seine eigene. Den, der niedrig ist, den werde ich erheben. Und nicht den, der stolz ist. Den werde ich ganz klar zeigen, wo es lang geht. Den Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Und mit dem Vers hatte ich wirklich meine Mühe. Wenn wir uns in der Welt umgucken, und gerade in Afrika, wir alle wissen aus den Nachrichten, was dort los ist. Hungersnöte, immer wieder Dürren, Katastrophen, Menschen, die verhungern müssen. Und da habe ich gefragt, Gott, wo sieht man das? Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Und mir fiel ein aus der Apostelgeschichte, wie wir als Gemeinde sein sollen. Alle hatten alles gemeinsam. Und die, die reich waren, die haben ihre Güter verkauft, ihre Felder verkauft, damit alle genug hatten. Und als es dann Streit gab, weil die Gemeinde immer größer war und andere sagten, hier, unsere Leute kommen zu kurz, dann haben sie Diakone eingesetzt, damit genau das passiert und alle genug zu essen haben. Wir sind und können in dieser Welt ein Vorbild sein. Und was können wir konkret tun? Es gibt jede Menge Leute und Initiativen, auch christliche, die sich zum Beispiel einbringen in der dritten Welt mit sozialen Projekten, mit Projekten und Mikrokrediten, um Leuten mit, was weiß ich, 1.000 Euro umgerechnet eine Existenz aufzubauen. Irgendeine Maschine, irgendein Produktionsmittel und sei es nur eine Nähmaschine, die kostet noch nicht mal so viel. Und Gott macht, dass diese Menschen nicht abhängig sind, sondern er schafft ihnen Güter. Wenn wir solche Mikrokredite machen, gibt auch christliche Organisationen, die genau das tun, Mikrokredite vergeben und die auf unsere Spenden angewiesen sind. Und damit kann man Existenz sichern von Leuten, dass sie nicht mehr hungrig sind. Oder ganz einfach Transfer. Denn was ist besser, als mit unserem Überfluss dazu beizutragen, dass zum Beispiel Kaffee, Kakaobauer und sonst wie faire Preise bekommen. Wir können nicht viel tun, manchmal denken wir, aber wir können mehr tun, als wir denken. Zum Beispiel kein E10 tanken, obwohl es günstiger ist. Dann wisst ihr, was damit ist? Die Felder, auf denen E10 Benzin angebaut wird, Biokraftstoff, werden häufig in der dritten Welt von Agrarflächen abgezogen und die Leute zusätzlich zum Hunger verdammt. Da werden die Reichen kriegen immer mehr und wir können dafür sorgen, dass sie leer ausgehen. Durch uns kann Gott genau das tun, die Hungrigen mit Gütern füllen und die Reichen leer ausgehen lassen. Hier sind wir auch gefragt. Zum Schluss, er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Und Maria blieb bei ihr 3 Monate, dann kehrte sie wieder heim. Er gedenkt der Barmherzigkeit, heißt nicht, dass Gott vergesslich ist. Ah, ich muss da gerade mal denken, da war doch was. Und das ist ihm gerade wieder eingefallen. Sondern Gott vergisst seinen Bund mit Israel nicht. Sein Bund, den er schon auch mit Abraham geschlossen hat und alle Bünde hinterher. Er vergisst sie nicht. Er vergisst das Volk, das er erwählt hat, nicht, sondern hilft seinem Diener auf. Und wie? Indem er den verheißenen Messias schickt, den er schon durch Abraham verheißen hat, den er durch Mose verheißen hat, den er durch die Propheten hat ankündigen lassen, dass er kommen wird. Allein das Buch Jesaja ist voll davon. Gott sieht sein Volk und ihr Sehnen nach einem Messias und dass sie danach lechzen, dass sie erlöst werden und dass endlich der Messias kommt. Und er hat es längst geplant. Nicht so, wie sie es sich vorgestellt haben. Aber er hat es geplant in einer Dimension, die keiner damals ahnen konnte. Das Kind, das Maria unter dem Leibe trägt, das ist Gottes Sohn, der Israel und letztlich Menschen aus allen Völkern mit Gott versöhnen wird. In Matthäus 1, Vers 21, da sagt der Engel zu Josef, und sie wird einen Sohn gebären, also Maria, den sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erlösen von ihren Sünden. Das ist die Barmherzigkeit und die Hilfe, die Gott seinem Diener Israel sendet und darüber hinaus zu uns, den Heiden, denn sonst säßen wir heute nicht hier. Jesus, angekündigt durch Abraham, Mose und die Propheten, Jesus, der Sohn Davids, geboren von Maria, er kam in diese Welt und das ist es, was wir letztlich am Advent und Weihnachten feiern. Unseren Gott, der mächtig und heilig ist, der gnädig und barmherzig ist, der auf der Seite der Schwachen steht, der den Stolzen widersteht und alles tut, was er sich vorgenommen hat und der selbst Mensch wird, um uns von unserer Schuld zu erlösen. Und das lasst uns heute und erst recht in den nächsten Tagen richtig feiern. Amen.